Ich möchte zu Beginn gleich nochmal beten. Lieber Vater, wir danken dir, dass wir den Blick auf dich richten dürfen und dass wir wissen dürfen, du siehst uns mit Augen der Liebe an. Jeden Einzelnen, der hier in unserem Raum ist, liebst du. Du hast Gedanken des Heils und des Friedens und meinst es gut mit uns. Und wir wollen dir danken, dass wir jetzt gemeinsam etwas aus deinem Wort lesen und hören können. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du mir hilfst, deine Gedanken so auszudrücken, dass sie das treffen, was du erreichen möchtest. Vielen Dank dafür. Amen. Gucken wir uns gleich mal zu Beginn eine Seite aus der Präsentation an. Und zwar, das ist so ein bisschen klein, ne? So ist das schon besser. Das Thema heißt ja heute der aufgeklärte Mensch und die Botschaft der Auferstehung. Und wenn wir Leute um uns herum fragen, dann was sie so von Auferstehung halten, dann kommt das dabei raus. Glauben Sie an die Auferstehung von Jesus Christus? Immerhin noch 38%, die Ja sagen, aber 56% glauben das nicht. So ein paar Unentschlossene gibt's. Das ist schon für ein christliches Land eigentlich ganz bedenklich, würde ich sagen, ne? Und wer kann das ändern, wenn nicht wir? Aber ich habe das Thema ja genannt, der aufgeklärte Mensch. Und ein aufgeklärter Mensch denkt meistens etwas logisch. Und wenn wir von der Logik her kommen und dann über Auferstehung nachdenken, dann müssen wir sagen, eigentlich geht das doch nicht. Da ist jemand, tote Masse ist, und dann plötzlich soll da Leben reinkommen. Das ist irgendwie, geht das über das Normale hinaus, was wir so empfinden und denken. Aber genauso ist es ja auch mit der Schöpferkraft Gottes. Die wird wahrscheinlich genauso hinterfragt von vielen Menschen. Gott sprach und es geschah. Gibt es vielleicht sogar unter uns Christen Menschen, die so ihre Zweifel haben? Um da ein bisschen näher ranzugehen, habe ich mir gedacht, es ist ganz gut, mal aus der Bibel so bestimmte Eckpfeiler darzulegen, welche Bedeutung die Auferstehung für unseren Glauben hat. Die Bedeutung der Auferstehung im Rettungsplan Gottes. Denn das ist das Entscheidende. Interessant war, dass es schon im Volk Israel zum Punkt Auferstehung Konfliktpotenzial gab. Da gab es eine Gruppe von Menschen, von Lehrern, die an diese übernatürlichen Dinge nicht glaubten. Wir wollen mal, kannst du noch weitergehen? Wir wollen mal Bibelstellen betrachten als Einstieg, die ein bisschen deutlich machen, was Jesus zum Thema Auferstehung gesagt hat. Das eine in Johannes 5, da heißt es, seid deshalb nicht erstaunt, wenn ich euch sage, dass der Tag kommt, an dem die Toten in ihren Gräbern die Stimme des Sohnes hören und herauskommen werden. Die, die getan haben, was gut ist, werden zu neuem Leben auferweckt werden. Die aber, die getan haben, was böse ist, werden zu ihrer Verurteilung auferweckt werden. Auferweckung aller, aber wie es weitergeht, es unterschiedlich nach der Aussage von Jesus an dieser Stelle. Entweder ewiges Leben oder ewiges Gericht. So klar hat Jesus das hier an dieser Stelle ausgedrückt. Eine andere Stelle, da spricht Jesus im Zusammenhang des Todes vom Lazarus mit der Maria. Und er sagte zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Da kommen, glaube ich, die Gehirnzellen ganz schön ins Rotieren, wenn man diesen Satz ein bisschen verarbeiten will. Leben trotz Sterbens, niemals sterben, alles abhängig vom Glauben an Jesus. Hier ist offensichtlich auch mehr gemeint als das körperliche Weiterleben. Hier geht es um Leben nach Gottes, in Gottes Qualität, in Gottes Gemeinschaft, wo Jesus davon spricht, auch im Zusammenhang mit der Auferstehung. Es gab noch weitere Berichte, wo wir die Brisanz dieses Themas gut feststellen können. In der Apostelgeschichte 4, das ist ja ganz am Anfang, als die neue Gemeinde entstand, als die Jünger heraustraten und die Menschen konfrontierten mit der Botschaft von Jesus, da steht ab Vers 1 Petrus und das haben wir nicht drauf, glaube ich. Petrus und Johannes sprachen noch zu der Menge, als plötzlich einige Priester, der Kommandant der Tempelwache und eine Anzahl Sadduzäer, das waren nämlich die, die nicht glaubten, auf sie zutraten, voll Zorn darüber, dass die Apostel es wagten, vor dem Volk als Lehrer aufzutreten und dass sie die Auferstehung Jesu bezeugten und damit verkündeten, die Toten würden auferstehen. Sie nahmen die beiden fest und weil es bereits Abend war, sperrten sie sie über Nacht ins Gefängnis. Da war eine Brisanz in dieser Botschaft drin und die wollten nicht, dass die weiter verbreitet wird. Ich finde das höchst interessant, dass es Kräfte gibt, die die Botschaft der Auferstehung einschränken wollen, die sich aufmachen, um diese Nachricht zu unterdrücken. Warum? Das ist doch die Frage hier. Interessant noch eine Reaktion von Menschen, nicht im Volk Israel, sondern in Athen, Apostelgeschichte 17. Als Paulus von der Auferstehung der Toten sprach, brach ein Teil der Zuhörer in Gelächter aus und andere sagten, über dieses Thema wollen wir zu einem späteren Zeitpunkt mehr von dir erfahren. Damit endete die Anhörung und Paulus verließ die Ratsversammlung. Auch wenn einige lachten, gab es jetzt andere, die das ernst genommen haben. Die Griechen, als aufgeklärte Leute damals, meinten, sie wissen es besser. Wir merken, auch da ist Auferstehung ein Thema, wo viele mit dem Kopf schütteln. Und wie ist das, wenn wir einfach nur so auf Menschen zugehen und ihnen sagen, ich glaube daran, dass Jesus auferstanden ist. Sie sagen, du spinnst doch. Oder das ist einfach etwas, was viele nicht nachvollziehen können. Aber jetzt möchte ich einmal anhand der logischen Kette dessen, was Gott in seinem Rettungsplan verankert hat, darlegen, wieso das Ganze, die Auferstehung, eine so große Bedeutung hat. Und da müssen wir anfangen, ganz vorne in der Bibel. Warum? Weil der Tod zu den Menschen ganz vorn in der Bibel kam. Nämlich Adam und Eva. Sie sündigten und ja, das Ergebnis von diesem Sündigen war, sie sollten, oder andersrum gesagt, sie sollten ja nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen essen. Aber das war so verlockend, sie wurden verführt durch die Schlange und sie taten es. Die Folge war, sie erkannten Gut und Böse von nun an. Ein Mechanismus des Gewissens jetzt, der in dem Menschen installiert wird, sage ich mal so. Das war nicht im Plan Gottes und das hatte Konsequenzen. Gott hatte für jeden der drei Beteiligten, sage ich mal, Schlange, Eva, Adam, bestimmte Auswirkungen. Wir wollen nicht alles betrachten, nur das Entscheidende war, Adam und Eva wurden des Paradieses verwiesen. Sie hatten keine unmittelbare Gemeinschaft mit Gott mehr. Außerdem hat Gott dann entschieden, dass ihr irdisches Leben befristet sein wird. Das heißt, da kam der Tod. Und das Dritte war, als logische Folge davon, weil Adam und Eva Gut und Böse unterscheiden konnten, wurde es jetzt so eingerichtet, dass einmal eine Gerichtsinstanz nötig war. Denn Verantwortlichkeit setzt voraus, dass nachher das Ganze beurteilt werden muss. So lebten die nun weiter. Nach der Zeit der Unschuld im Paradies kam die Zeit des Gewissens, wo sie jetzt wussten, Gut und Böse und so weiter. Interessant ist, dass auf dieses Faktum bezieht sich Paulus im Römerbrief im 5. Kapitel. Das ist ja jetzt ein größerer Sprung, aber um die Logik zu erfassen, ist es wichtig, da sagt Paulus im Vers 12, wir können nun einen Vergleich zwischen Christus und Adam ziehen. Durch einen einzigen Menschen, Adam, hielt die Sünde in der Welt Einzug und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle haben gesündigt. Darauf, also auf dieses erste Ereignis, nimmt Paulus hier Bezug. Nächster Schritt. Der Zustand der Menschheit würde ewig weitergehen, wenn Gott jetzt nicht einen Rettungsplan hätte. Gott muss jetzt, da ist was schiefgegangen eigentlich in der Beziehung zu den Menschen und jetzt muss er einen Rettungsplan haben. Und das war der stellvertretende Tod Jesu und seiner Auferstehung. Und jetzt musste ein völlig Unschuldiger die Strafe für alle in Sünde verfallenen Menschen auf sich nehmen. Begleiterscheinung, die betroffenen Menschen müssen allerdings sagen, ich brauche diese Vergebung und sie müssen sich als Sünder bekennen. Paulus drückt das so aus, den, der ohne jede Sünde war, das haben wir übrigens im Chorus vorhin gesungen, ne? Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Jetzt passiert ein Tausch. Jesus nimmt meine Schuld auf sich und ich bekomme die Gerechtigkeit, die vor Gott zählt. Das ist nämlich die, die aufgrund der Sündlosigkeit von Jesus gilt. Damit aber die Trennung von Gott und die Herrschaft der Sünde aufgehoben wird, war es nötig, dass der Tod durch die Auferstehung überwunden wird, entwaffnet gewissermaßen. Das ist also eine ganz logische Folge, die Entwaffnung des Todes. Und das ist ausgedrückt im Hebräer 2. Da heißt es an einer anderen Stelle, sagt er, hier ist von Jesus die Rede, nichts soll mich davon abbringen, auf Gott zu vertrauen. Und fährt dann fort, hier bin ich und das sind die Kinder, die mir Gott gegeben hat. Weil nun aber diese Kinder Geschöpfe aus Fleisch und Blut sind, ist auch er ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. So konnte er durch den Tod den entmachten, der mit Hilfe des Todes seine Macht ausübt, nämlich den Teufel. Jetzt wird die Geschichte rund. Ach so, es geht noch weiter. Und konnte die, deren ganzes Leben von der Angst vor dem Tod beherrscht war, aus ihrer Sklaverei befreien. Ein ganz wichtiger Gedanke. Der Tod herrscht durch die Sünde. Und Menschen leben letztlich in einer gewissen Angst auch vor dem Teufel, vor dem Tod. Aber daraus können wir befreit werden, weil Jesus auferstand. Paulus hat das ausgedrückt, die Aussage, dass der Glaube Abraham angerechnet würde, nochmal, die Aussage, dass der Glaube Abraham angerechnet wurde, betrifft nicht nur ihn, sondern steht auch unseretwegen in der Schrift. Auch uns wird der Glaube angerechnet werden. Denn der Gott, auf den wir unser Vertrauen setzen, hat Jesus, unseren Herrn, von den Toten auferweckt. Ihn, der wegen unserer Verfehlungen dem Tod preisgegeben wurde, und dessen Auferstehung uns den Freispruch bringt. Es gibt ein wichtiges Kapitel, das sollte jeder kennen und gelesen haben in der Bibel, das uns über die Auferstehung ganz viele Dinge sagt, nämlich 1. Korinther 15. Darin gibt es einen Abschnitt, der die Wichtigkeit der Auferstehung Christi für unseren Glauben zum Ausdruck bringt. Und die Quintessenz daraus ist, wenn es keine Auferstehung gäbe, wäre Christus nicht auferstanden und unser Glaube letztlich sinnlos. Das ist ist ein entscheidendes Faktum. Der auferstandene Jesus als Richter über alle Menschen. Gleichzeitig erhielt Jesus den als Menschensohn aufgrund seiner Liebe und seines Gehorsams eine Herrschaftsstellung über alle Toten und über alle Lebenden und die Autorität über alle Menschen nach ihrem Leben Richter zu sein. Und das drückt Paulus in einer interessanten Stelle aus, im Timotheusbrief, ich bitte dich eindringlich vor Gott und vor Jesus Christus, der über die Lebenden und die Toten Gericht halten wird. Ich bitte dich im Hinblick auf seine Wiederkunft und die Aufrichtung seiner Herrschaft. Verkündige die Botschaft Gottes, tritt für sie ein. Ob sie erwünscht ist oder nicht, decke Schuld auf, weise zurecht, ermahne, ermutige und lass es dabei nicht an der nötigen Geduld und an der gründlichen Unterweisung fehlen. Hier sehen wir, wie wichtig auch das Bewusstsein ist, dass wir Christus als Richter einmal wieder wiedersehen werden. Noch einmal kurz zusammengefasst. Wenn es keinen Sündenfall gegeben hätte, wären die Menschen ohne Unterbrechung in Gemeinschaft mit Gott gewesen. Sie hätten ungestörte Gemeinschaft mit ihm. Aber durch den Ungehorsam von Gott wurde die Beziehung zu Gott zerstört. Die Folge, kein ewiges Leben mehr. Die Reparatur, ein in Übereinstimmung mit Gott lebender Jesus musste unschuldig sterben. Durch seine Auferstehung wurde die Beziehung zu Gott wieder möglich gemacht und die Macht des Todes und die Herrschaft der Sünde besiegt. Jeder Glaubende darf das in Anspruch nehmen. Für diesen Reparaturprozess hat sich Gott allerdings lange Zeit gelassen, mehrere Jahrtausende. Er hat viel zwischendurch versucht, den Menschen sich in unterschiedlichen Ebenen zu offenbaren. Es gibt also eine zwingende Logik zwischen dem Tod und der Auferstehung. Beides gehört zusammen. Ich hoffe, es hat ein bisschen dazu beigetragen, das Ganze noch schlüssiger zu verstehen. Und ich möchte jetzt noch mal beten. Lieber Jesus, wir danken dir, dass du lebst, dass du den schmerzlichen Tod für uns erlitten hast und dass du aber nicht im Tod geblieben bist. Ja, diese Logik ist für viele Menschen Unsinn und sie halten das für Quatsch. Aber es ist ein Beweis deiner Liebe. Es ist ein Beweis dafür, dass du uns Menschen so unendlich liebst. Und als Geliebte wollen wir jetzt aufsehen auf dich und dir von ganzem Herzen danken. Amen.